Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs im März 2025. Ich bin Torben.
Ich bin Paula.
Und ich bin Dominik.
Wir sind die Pin-Up Dogs. Wir reden jeden Monat über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Im Februar war das ein X-Chromosom-Podcast und das wurde sehr gefeiert. und ich hab's auch sehr gefeiert. Weil es selten ist, dass ich nicht dabei bin und ich mir mal wieder einen Podcast anhören konnte, unseren eigenen Podcast anhören, ohne zu wissen, was passiert. Und ich fand's super. Vielen Dank an euch Mädels. ja, heute, wie ihr hört, wieder, haben wir wieder zwei Y-Chromosome dabei. Wir haben tolle Themen vorbereitet. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich meinen Sermon loswerden. Also wenn ihr cool findet, was ihr hier hört, dann bewertet uns doch bitte auf den gängigen Podcast-Plattformen, das erhöht so ein bisschen unsere Sicherheit. Wenn ihr das besonders cool findet, dann könnt ihr uns fördern. Das heißt, ihr könnt uns über einen PayPal-Link was in den Hut werfen. Das macht ihr, indem ihr auf unsere Homepage geht, auf den Fördern-Button klickt und da, was immer ihr für richtig haltet, zu uns rüberschiebt. Wir haben jetzt schon häufiger gehört, ob wir nicht von PayPal mal weg wollen. Da sind wir am drüber nachdenken. Das ist gar nicht so weit weg, aber das ist tatsächlich logistisch bei so einem seit Jahren gewachsenen Ding auch nicht ganz einfach. Also habt ein bisschen Geduld mit uns. Aber wir können eure Gedanken nachvollziehen und möchten das gar nicht relativieren. Genau. Ihr könnt CME-Punkte mit diesem Podcast erwerben, beziehungsweise könnt eine Teilnahmebescheinigung kriegen über die Länge des Podcasts. Was macht ihr dafür? Ihr merkt euch die 4 Codewörter, die in diesem Podcast versteckt sind, und schreibt euch die am besten auf und gebt die dann in der richtigen Reihenfolge. Und richtige Reihenfolge heißt, es wird dann einen Reiter geben, wo zum Beispiel Journal Club steht, und dann gebt ihr das Passwort vom Journal Club rein. Das ist nicht zwangsläufig in der Reihenfolge, in der es auch im Podcast vorkommt. Also so ein bisschen aufpassen. Und gebt das ein und gebt eure einheitliche Fortbildungsnummer ein, wenn ihr ärztliches Personal seid, oder euren Namen. Und dann bekommt ihr eine Teilnahmebescheinigung, beziehungsweise mit eurer Nummer reichen wir das Ganze an die Ärztekammer weiter und ihr kriegt die 3 bis 4 CME-Punkte. Das variiert die Ärztekammer witzigerweise immer so ein bisschen, obwohl wir fast immer das Gleiche anmelden. Wie dem auch sei. Wenn ihr die Punkte in Anspruch nehmt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns was in den Hut schmeißt, weil es doch ein bisschen Zusatzaufwand für uns ist. Da würden wir uns freuen, wenn ihr das wertschätzt in monetärer Form. Ja, und Kommentare. Haben wir Kommentare gekriegt? Habt ihr Kommentare?
Wolltest du nicht eine PayPal-Liste vorlesen?
Wollte ich. Es haben auch im letzten Monat wieder viele Leute gespendet, und analog zu dem Frauen-Podcast vom letzten Monat möchte ich diesmal nur die Frauen vorlesen und nicht alle, aber eine Auswahl von Frauen vorlesen, die gespendet haben. Barbara, Ina, Christina, Silvia, Dagmar, Johanna, Karen, Gilda, Anna, Stefanie, Katharina, Sibylle, Adriana, Romy, Jona ist ein Kerl, ne? Entschuldigung. Moin, Jona. Ja, Gabriele, wahrscheinlich Gabi genannt, Raffaela und Kerstin. Damit soll es gut sein. Vielen Dank, und auch vielen, vielen Dank an die anderen Spender und Spenderinnen. Genau. Dann kommen wir jetzt aber zu den Kommentaren. Ich hatte einen Kommentar, der kommt von Michael Preuß, und der bezieht sich auf einen ganz alten Artikel von Dana und mir, nämlich auf den BGA-Artikel. Und da behaupten wir tollkühn, dass Wasser bei 0 Grad gefriert, 0 Grad Celsius natürlich. Und da hat er die Anekdote beizufügen, dass das auf den Elektrolytgehalt des Wassers ankommt, ob das bei 0 Grad gefriert. Und er führt an, dass er schon in einem See, der unter 0 Grad war, unter dem Hintertuxer Gletscher baden war, wo das Wasser halt nicht gefroren ist. Das heißt, man kann das nicht ganz so pauschalisieren, wie wir das getan haben, aber das war auch mit einem Augenzwinkern von ihm. Aber trotzdem fand ich es spannend, weil natürlich ist es logisch, aber ich habe so noch nicht drüber, also oder beziehungsweise ich habe das im Artikel so nicht bedacht, dass das ein Kritikpunkt werden könnte.
Also und Kudos an ihn, ja, dass er da baden war, muss ich sagen, weil ich ja, war jetzt am Wochenende.
Er hat sogar ein Foto mitgeschickt, das wollte ich euch jetzt
sehr gut
ersparen. Genau.
Sehr gut.
Gut, andere Kommentare habe ich jetzt gerade zu meinen Beiträgen auch nicht auf dem Schirm und genau. die zu Danas bzw. Ines Beiträgen, die würden wir dann den jeweiligen Autorinnen überlassen.
Respektive größtenteils wurden sie auch schon auf der Homepage beantwortet.
Ja. Kommen wir zum vermischtes Teil. Da habe ich zwei Sachen. Zum einen was nicht fachliches, aber ich habe mir ja auch die Statements im Februar-Podcast angehört. Jetzt ist die Wahl leider nicht hundertprozentig so gelaufen, wie der ein oder andere sich das vielleicht erhofft hat. Bin damit konfrontiert, dass ich, wer mich kennt, der weiß das, auch das ein oder andere T-Shirt habe, wo Fuck Nazis draufsteht, beziehungsweise auch schon den ein oder anderen Vortrag im letzten Jahr mit einer Folie beendet habe, wo draufsteht, also wenn es an Fragen geht und auf dieser Folie steht drauf, wenn die AfD die Antwort ist, wie bescheuert war dann die Frage? Dann wurde ich jetzt schon mehrmals darauf angesprochen, sowohl auf meine T-Shirts als auch auf diese Folie, ob ich wirklich denke, dass ich damit irgendwen überzeuge davon, nicht die AfD zu wählen, beziehungsweise nicht Nazi sein. Und natürlich tue ich das nicht. Ich will damit niemanden überzeugen. Jemand, der da drinne steckt und der denkt, dass das für ihn die richtige Lösung ist, den fange ich damit nicht ein und den will ich damit auch nicht einfangen. Ich werde auch niemanden, der auf der Kippe steht, durch ein T-Shirt überzeugen, das nicht cool zu finden. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, den Leuten, die vielleicht wie ich das beängstigend finden und die sich Sorgen machen, zu zeigen, dass sie vielleicht nicht alleine sind, sondern dass es auch noch andere Leute gibt, die sich Sorgen machen und die diese ganze Entwicklung, die wir haben, mit Sorge betrachten. Also mir geht es eher darum, Leuten Mut zu machen und dafür einzustehen, die Angst haben oder Angst ist vielleicht auch ein großer Begriff, aber zumindest eine Sorge haben und denen zu zeigen, hier, ihr seid nicht alleine und es gibt noch ganz viele Leute da draußen, die das genauso sehen. Und vielleicht auch dem einen oder anderen zu zeigen, hier, ich lasse mich nicht einschüchtern davon, dass du das anders siehst, genauso wie wir uns als Podcast hier nicht einschüchtern lassen wollen, auch wenn wir kein per se politischer Podcast sind, aber wir glauben schon, dass es heutzutage wichtig ist, zu sagen, wofür man steht. Und das wollte ich nur einmal klarstellen, weil es geht mir nicht darum, irgendwen damit zu überzeugen. Ich glaube sowieso, dass man die meisten Leute auch mit Argumenten nicht eingefangen kriegt, leider. Ja.
Ich finde das ein sehr schönes Statement. Und möchte dem nur hinzufügen, ich finde, Angst ist eigentlich ein sehr gutes Wort. Also mir macht das Angst, was gerade so auf unserer Welt passiert. Und ich möchte dem, was du gerade sehr schön gesagt hast, Torben, einfach hinzufügen, dass ich finde, das, was man am allerbesten tun kann gegen diese Angst und gegen dieses Gefühl der Machtlosigkeit, gegen diese Entwicklungen, ist aufzustehen und laut zu sein und sich für die Dinge einzusetzen, hinter denen man gerne stehen möchte. Und genau, lasst euch nicht einschüchtern, sondern steht auf und seid laut und steht für die Überzeugungen ein, die ihr habt.
Da habe ich eine kleine Anekdote zu. Also erstmal zu 100% das, was Torben gesagt hat. Und ich habe, also die mich kennen, ich habe so eine Stethoskopbox, wo ich irgendwie alles reinpacke, meine Haube, Stethoskop, Telefon und so weiter und so fort. Und das habe ich auch eindeutig gekennzeichnet mit meiner politischen Meinung. Und ich habe jetzt schon 2 oder 3 Mal mit KollegInnen im direkten Arbeitsumfeld tatsächlich aufgrund dieser Sticker ein Gespräch angefangen und das ist zum einen war das gut, weil ich meine Meinung zeigen konnte bei 2 Gesprächen, aber ich hatte letzte Woche auch ein Gespräch, wo ich das Gefühl hatte, dass diese Person auf der Kippe steht und ich habe mit dieser Person bestimmt eine Stunde lang über dieses Thema gut gesprochen und das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das dadurch passiert, aber allein schon wegen diesem einen Gespräch hat sich der Sticker auf meiner Box gelohnt.
Ich habe dass auf der Intensivstation habe ich so eine Kaffeedose. Wir haben so Senseo-Pads. Und da hat mir mal eine sehr nette Rotantin eine Kaffeebox geschenkt, wo ganz viele Aufkleber drauf sind und unter anderem auch ein Fuck-Nazis-Aufkleber. Ja.
Sehr schön.
Genau. Kommen wir zu einem anderen vermischtes Teil, den Jan mir jetzt zugeworfen hat heute und der ursprünglich im Journal of Anesthesiology and Clinical Pharmacology veröffentlicht wurde. Es wurde aber auch einmal aufgearbeitet von Björn Hossfeld im Newspapers, beziehungsweise von Jürgen Knapp und Björn Hossfeld offensichtlich. Und Dominik Engel, also drei Leute, drei Autoren. Und es geht um Sugammadex. Und es geht darum, dass Sugammadex ist ja immer weiter verbreitet, der Preis ist gefallen, es wird immer mehr eingesetzt. Zum Beispiel aus meiner Klinik jetzt erzählt, wir machen Da Vinci-OPs, dafür müssen die Leute aufgrund dieses starren Roboterarme sehr sicher relaxiert sein. Und wir können keinen TOF messen, weil die Arme angelagert sind. Und wir keine TOF-Messung am Auge oder an anderen Kennmuskeln haben, sondern nur die. Und wir haben überlegt, ob wir eine TOF-Messung für das Auge anschaffen. Aber diese TOF-Messung ist so teuer, dass wir durchgerechnet haben, dass es für uns billiger ist, Sugammadex einzusetzen.
Was? Das ist ja krass.
als diese TOF-Messung zu etablieren. Zumal Sugammadex ja im Großen und Ganzen ein sehr sicheres Medikament ist. Jetzt kommt hier dieser Beitrag, dass es bei Sugammadex zu lebensbedrohlichen Bradykardien bis hin zu Asystolien kommen kann. Das Ganze passiert innerhalb von wenigen Minuten nach Verabreichung und ja, kann tatsächlich bis zum Herzstillstand. Es wird hier auch eingeräumt, das sind Fallberichte, aber mehrere. Aber wir müssen es als sehr seltene Komplikation einordnen. Und nichtsdestotrotz tritt es auf. Was sind die Risikofaktoren davon? Also, wenn die Patientinnen und Patienten kardiovaskulär vorerkrankt sind, also vorbekannte Bradykardien, AV-Blöcke, ischämische Herzkrankheit, also eine reduzierte Koronarreserve. Ein hohes Alter, die mit einer erhöhten vagalen Aktivität und einem langsameren Stoffwechsellage einhergehen. Kinder, die eine instabilere Autoregulation haben und ein empfindlicheres Reizweitungssystem. Adipositas, zu hohe Dosierung und zu schnelle IV-Dosierung. Elektrolytstörungen, da ist natürlich das Kalium immer verdächtig, aber am Herz noch das Calcium. Vorerkrankungen, da sind wir wieder oben beim Herz-Leitungssystem, Beta-Blocker insbesondere, aber auch Calcium-Antagonisten und Opiate, Opioide, die einfach sowieso das Herz, das Reizleitungssystem verlangsamen. Und eine niedrige Ausgangsfrequenz, wobei sich das auch wiederholt. Der Mechanismus, warum Sugammadex dazu führen kann, ist nicht letztlich geklärt. Es gibt drei mögliche Mechanismen. Einmal der Überhang des Vagus, also eine parasympathische Dominanz. Dann eine Reizung des kardialen Reizleitungssystems bei empfindlichen Patientinnen und Patienten und eine Hypersensitivitätsreaktion im Sinne von einer allergischen Reaktion. Bewiesen ist davon nichts. Gegen die vagale Sache spricht, also dafür spricht, dass einige Autoren von den Fallbeispielen berichten, dass Atropin wirkt. Andere wiederum sagen, Atropin wirkt nicht gegen diese Bradykardien und sie konnten dem Ganzen nur mit Adrenalin Herr werden. Jetzt kann es natürlich auch zwei verschiedene Mechanismen haben. Wenn Atropin gut wirkt, dann spricht das natürlich für einen Überhang des Vagus. Wenn es gar nicht wirkt, spricht es eher dagegen. Wie dem auch sei. Wir können das hier nicht aufklären, das konnten auch die Autorinnen und Autoren nicht. Ich wollte erstmal nur, genau wie die Kollegen von Newspapers, darauf aufmerksam machen, dass es diese Phänomene gibt und dass man dem Ganzen für das Ganze eine Awareness haben muss, dass das passieren kann. ich will nämlich noch was Zweites sagen, weil da bin ich jetzt tatsächlich letzte Woche drüber gestolpert, im Rahmen von einem Zwischenfallstraining, was wir gemacht haben. Und da haben wir über anaphylaktische Reaktionen auf Sugammadex gesprochen. Und ich habe, wir haben eine anaphylaktische Reaktion durchgespielt und ich habe angemerkt, dass man, wenn man auf Rocuronium eine anaphylaktische Reaktion hat, man Sugammadex einsetzen kann, um quasi das Agens, den Agens zu entkapsulieren und quasi wegzunehmen. Das stimmt auch. Daraufhin wurde aber eingeworfen, zu Recht, muss man sagen, dass Sugammadex selbst ja ein anaphylaktisches Potenzial hat als Zuckermolekül. Und dann habe ich mal versucht, rauszukriegen in der letzten Woche, wie hoch dieses anaphylaktische Potenzial ist. Und das kann man gar nicht so genau sagen. Der Hersteller selbst spricht von 0,3, also 3 von 1000 Patientinnen und Patienten.
Gar nicht so wenig.
Ziemlich hoch. Man muss aber sagen, dass es andere Studien und auch retrospektive Analysen, ich will jetzt nicht Meta-Analysen sagen, weil so groß sind die Arbeiten nicht, gibt, die tatsächlich nur von 0,003 sprechen. Also dann durchaus zwei Potenzen, Potenzen ist falsch, aber doch zwei Zehnerpotenzen geringer. Das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht aufgeklärt ist. Ich finde, 3 von 1000 kommt mir zu viel vor. Jetzt so von dem, was ich in meinem klinischen Alltag erlebe. Natürlich kann ich auch Glück haben und ich habe es noch nie erlebt, aber wir setzen das in der Klinik schon ein und dass wir das noch nie gesehen haben, wenn das bei 3 von 1000 Patientinnen auftritt. Aber wie dem auch sei, es gibt dieses anaphylaktische Potenzial und das kann auftreten ohne Sensibilisierung. Das muss einem bewusst sein. Also der Patientin und der Patient muss vorher nicht Sugammadex schon mal gekriegt haben und kann trotzdem reagieren. Warum ist da auch da nicht ganz geklärt, aber wahrscheinlich am ehesten, weil es halt ein Zuckermolekül ist und man sich da irgendwie anders schon sensibilisiert haben kann. Und tatsächlich wird zurzeit postuliert, dass das Ganze dosisabhängig ist. Also die Schwere der Reaktion, das widerspricht so ein bisschen dem, wie ich anaphylaktische Reaktionen mal gelernt habe. Da habe ich mehr alles oder nichts, aber es steht tatsächlich so in den Arbeiten drin. Ich packe die auch in den Shownotes dazu. Das spricht so ein bisschen dagegen, was ich auch häufig gemacht habe, nicht auszurechnen, wie viel Sugammadex die Patientin oder der Patient braucht, sondern einfach zu sagen, komm, gib die 200, die in der Ampulle drin sind.
Ein Patient, eine Ampulle?
Genau. Dass, wenn es wirklich dosisabhängig ist, dann müsste man vielleicht sich doch die Mühe machen und ausrechnen, wie viel braucht meine Patientin, mein Patientin. Auch noch wichtig bei diesen anaphylaktischen Reaktionen, sie treten typischerweise 5 Minuten nach der Gabe auf, zum Teil aber auch 10. Das ist natürlich ein riskanter Bereich, weil es der Bereich sein könnte, wo man direkt in der Schleuse ist. Also in einem der risikoreichsten Momente überhaupt. Das spricht tatsächlich dafür, dass Sugammadex, aus meiner Sicht dafür, dass Sugammadex, wenn man es einsetzt, früh zu geben, also zum Beispiel, wenn die Faszie zu ist, sodass die Chirurgen noch die Haut nähen müssen und wir dann noch ausleiten, sodass wir einfach, wenn sie auftritt, noch im Saal sind und nicht vielleicht sogar schon den Tubus rausgezogen haben. Ja.
Krass.
Also, Sugammadex, Bradykardien, lebensbedrohliche Bradykardien, sehr, sehr selten, nicht sehr, sehr selten, sehr selten. Und anaphylaktische Reaktionen auch auf Sugammadex möglich.
Sau gruselig.
Das war mein Teil zu Vermischtes.
Krass.
Ja. Und dann wollte ich nochmal mich bedanken, weil ich im Februar nicht dabei war, für die coole Beteiligung in Bremen, wo Paula, Jan und ich und Jonas vom LDW das Pub-Quiz gemacht haben und die mein Lieblingsfehler-Session, beide Sessions waren komplett voll. Beim Pub-Quiz konnten keine Leute mehr reingelassen werden, war jetzt auch nicht der größte Raum, aber ich hatte wirklich eine saugute Zeit und richtig viel Spaß. Vielen Dank an alle, die da waren.
Und vielen Dank auch an alle, die im Nachhinein noch zu irgendeinem von uns gekommen sind und uns angesprochen haben. Wir haben uns unfassbar darüber gefreut und es war einfach richtig schön, mit euch zu quatschen und mit euch ins Gespräch zu kommen.
Ja, absolut. Genau. Ja, ich glaube, dann können wir weitermachen mit dem Journal Club, oder?
Ja, soll ich anfangen? Weil ich bin, glaube ich, diesen Monat die Gewinnerin des Studienköniginnen-Pokals.
Ja, ja.
Du musst ihn mir aber nicht nach Auf England schicken, Fall. Der bleibt im Zoll hängen, Torben.
Meinst du?
genau, ich habe zufällig, aber auch in Vertretung für Dana, die ja diesen Monat nicht dabei ist, zwei Reanimationsstudien dabei. Das ist ja sonst eher Danas Metier, aber ich versuche mich jetzt mal daran und hoffe, ich kann sie würdig vertreten. Genau, die erste Studie ist eine Meta-Analyse und zwar ist der Titel Prognostic Accuracy of Point-of-Care Ultrasound in Patients with Pulseless Electrical Activity, a Systematic Review and Meta-Analysis von Chen et al. Im Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine im Februar 2025. Und zwar geht es darum, dass ja die PEA definiert ist als organisierte elektrische Aktivität, die auf dem EKG zu sehen ist, jedoch ohne tastbaren Puls. Und PEA macht circa 19 bis 23 Prozent der Kreislaufstillstände aus. Und die Kreislaufstillstände mit PEA haben aber mit ungefähr 8 Prozent eine sehr, sehr niedrige Überlebensrate bis Krankenhausentlassung. Nur so zum Vergleich, bei den schockbaren Rhythmen sind es um die 30 Prozent. Und es wird vermutet, dass es auch noch die Pseudo-PEA gibt. Das ist dann eine Art sehr, sehr tiefer Schock, bei dem neben einer organisierten elektrischen Aktivität im EKG auch eine organisierte kardiale Aktivität im Echo nachgewiesen werden kann.
Das ist ja das, was so häufig als, wenn man nicht von Kreislaufstillstand sprechen möchte, als Low Output bezeichnet
Ganz
wird.
Ganz genau,
oder?
Aber formal hat man halt zumindest keinen zentral- und peripher tastbaren Puls mehr und halt damit auch wahrscheinlich keine suffiziente Organperfusion. Und Hirnperfusion. Dann sagen die AutorInnen dieser Meta-Analyse, dass eben wegen dem, was Torben gerade gesagt hat, nämlich dass es eben formal kein Kreislaufstillstand ist, sondern eigentlich nur ein sehr, sehr tiefer Schock, dass eine Pseudo-PEA gemäß vorherigen Studien mit einer deutlich besseren Prognose assoziiert zu sein scheint. Ultraschall während der Reanimation ist ja auch seit 2021er AHA-Guidelines auf jeden Fall drin. Und in den 2024er AHA-Guidelines ist er aber nur als 2B-Empfehlung, also Kann-Empfehlung mit drin. Und auch nur, weil er die Reanimation nicht stört, weil eben die Datenlage noch nicht besonders gut ist. Gemäß den AutorInnen gibt es bisher erst eine Meta-Analyse, die sich mit dem Verhältnis von Pseudo-PEA im Echo mit ROSC beschäftigt. Und diese wirft aber gemäß den AutorInnen dieser Meta-Analyse, die ich euch heute vorstelle, ROSC, Überleben bis Krankenhausaufnahme und Überleben bis Krankenhausentlassung, die ja drei sehr, sehr unterschiedliche Outcomes sind, in einen Topf und macht außerdem keine Angaben zu Sensitivität und Spezifität, was natürlich in der Meta-Analyse gerade von einem diagnostischen Tool einfach schwierig ist zu interpretieren. Genau, das sind alles Sachen, die die AutorInnen dieser Meta-Analyse versucht haben, mit ihrer Arbeit anzugehen und halt anzuschauen. Zu den Methoden. Es gab zwei Reviewer und wenn es Uneinigkeiten gab, dann wurden die Uneinigkeiten von einem dritten Reviewer geklärt. Und die AutorInnen der Studie haben eine systematische Suche in PubMed, Embase und Cochrane Central Register of Control Trials gemacht. Und zwar mit einem Veröffentlichkeitsdatum bis 23. September 2024. Also sehr, sehr aktuell. Um in die Analyse mit eingeschlossen zu werden, mussten die Studien entweder prospektiv oder retrospektive diagnostische Studien sein, die entweder präklinisch oder im Krankenhaus durchgeführt wurden. Und es musste TTE als Parameter für das Outcome der Reanimation verwendet worden sein. Und zwar explizit entweder ROSC und oder Überleben bis Krankenhausaufnahme und oder Überleben bis Krankenhausentlassung. Aus all diesen Studien haben die AutorInnen aus den Daten dann jeweils eine Vierfeldertafel gemacht und wenn ihnen die veröffentlichten Daten nicht ausgereicht haben, dann haben sie diese beim Corresponding Author erfragt. Mittels dieser Daten haben sie dann anschließend ein bivariates Modell gerechnet und die diagnostische Genauigkeit von POCUS versucht herauszufinden. Zu den Ergebnissen. Die Literatursuche ergab initial 5092 Artikel, Und dann haben sie die Artikel mit der gleichen Datengrundlage ausgeschlossen und die Titel und Abstracts gescreent. Und dann wurden schon nach diesem initialen Screening 4.825 Paper ausgeschlossen, sodass für die Volltextanalyse dann, nach der Volltextanalyse dann anschließend 18 Artikel übrig blieben, die als passend für die Meta-Analyse angesehen wurden. Die Übereinstimmung...
Wie viele wurden ausgeschlossen?
Ich kann nicht rechnen. Also 18 sind übrig geblieben von 5092.
Okay, 5092 Paper kann auch kein Mensch lesen.
Nee, das ist richtig. Genau. Und ja, bei vielen Reanimationsstudien ist es ja auch so, dass sie auf eine Datenbank zurückgehen, sodass halt sehr, sehr viele Studien einfach dadurch schon rausfallen wahrscheinlich. Genau, die Übereinstimmung zwischen den beiden Reviewern war gut. Und aus diesen 18 Studien flossen die Daten von immerhin 1202 PatientInnen in die Analyse ein. Es waren insgesamt 12 prospektiv und 6 retrospektive Studien und es waren 3 präklinische Studien, 14 Notaufnahmestudien und eine Intensivstationsstudie. 7 Studien hatten ein hohes Risiko für Bias in der PatientInnenauswahl und die meisten anderen Studien hatten ein unklares Risiko für Bias. Und die AutorInnen kritisieren hier, dass dafür meistens fehlende vordefinierte Kriterien für kardiale Aktivität im Echo und das Fehlen klarer POCUS-Protokolle der Grund war. Das ist also sicher was, was wir in Zukunft noch besser machen können. Jetzt werde ich euch mit ein bisschen Zahlen zu Sensitivität und Spezifität bombardieren, einfach weil ich denke, dass es wichtig ist, sich mit diesen Zahlen zu beschäftigen. Und zwar zu den genauen Ergebnissen. Die diagnostische Genauigkeit für POCUS hinsichtlich ROSC war in 10 dieser Studien untersucht worden und die gepoolte Sensitivität lag bei 0,86 mit einem 95% Konfidenzintervall von 0,67 bis 0,95. Und die Spezifität lag bei 0,64 mit einem 95% Konfidenzintervall von 0,51 bis 0,75. Der positiv prädiktive Wert, also wenn kardiale Aktivität im Echo zu sehen war, lag bei 2,4 und der negativ prädiktive Wert bei 0,21. Genau, dann haben sich 12 der Studien Überleben bis Krankenhausaufnahme als Endpunkt angeschaut. Hier war die gepoolte Sensitivität 0,89 mit einem 95% Konfidenzintervall von 0,8 bis 0,94 und die gepoolte Spezifität 0,73 mit einem 95% Konfidenzintervall von 0,63 bis 0,81. Und schließlich hinsichtlich des Überlebens bis Krankenhausentlassung. Das wurde in 9 Studien untersucht und hier war die gepoolte Sensitivität 0,79 mit einem 95% Konfidenzintervall von 0,58 bis 0,91 und die gepoolte Spezifität 0,58 mit einem 95% Konfidenzintervall von 0,47 bis 0,68. So, was bedeutet das jetzt? Die prognostische Sicherheit von transthorakalem Echo, also POCUS-Echo, zur Identifikation von ROSC bei PEA wurde als sehr niedrig eingeschätzt, sowohl hinsichtlich der Sensitivität als auch hinsichtlich der Spezifität. Für Überleben bis Krankenhausaufnahme wurde die Sensitivität als moderat, hingegen die Spezifität als niedrig eingeschätzt. Und für Überleben bis Krankenhausentlassung wurde die Sensitivität ebenfalls als moderat, allerdings die Spezifität als sehr niedrig eingeschätzt. Was machen die AutorInnen dieser Studie jetzt oder dieser Meta-Analyse vielmehr jetzt daraus? Die AutorInnen sagen, dass bei diesen Ergebnissen zwar POCUS in der Reanimation ein gutes Tool ist, das uns zusätzliche Informationen liefern kann, aber dass es halt eine sehr, sehr große diagnostische Ungenauigkeit gibt und deswegen als alleiniges Tool nicht geeignet ist. Es ist also beispielsweise gemäß der AutorInnen, und dem würde ich auch zustimmen, nicht zielführend, sich nur das Echo anzuschauen als alleinigen Parameter, um beispielsweise eine Reanimation abzubrechen. Allerdings kann uns das halt helfen, gerade hinsichtlich des Überlebens bis Krankenhausaufnahme scheint es eine einigermaßen gute Sensitivität zu geben. Genau, Limitationen dieser Meta-Analyse sind wahrscheinlich vorher schon klar geworden. Es ist eine sehr, sehr inhomogene Gruppe, also es wurde nicht nur Präklinik, nicht nur Notaufnahme und auch nicht nur Innerklinik angeschaut, ein relativ hohes Risiko für Bias und vor allem keine standardisierten Definitionen und Protokolle. Und ich habe mich jetzt gefragt, gerade weil in den AHA-Guidelines beispielsweise ja eben POCUS immer noch eine Kann-Empfehlung ist, ob es eventuell eben helfen würde, wenn ein standardisiertes Protokoll in die Guidelines aufgenommen werden würde, weil es dann einfach auch für weitere Forschungen eine einheitlichere Grundlage gäbe. Weil wenn noch nicht mal kardiale Aktivität im Echo einheitlich definiert ist, wie soll man dann Forschung, geschweige denn irgendwelche brauchbaren Leitlinien oder Meta-Analysen machen?
Ja, absolut. Und wir müssen uns dem Thema widmen, also noch mehr widmen, als das schon getan wird, weil es natürlich, es verbreitet sich immer mehr auf den NAFs, auch in den Kliniken. POCUS wird Gott sei Dank omnipräsenter. Also wenn ich sehe, welche Entwicklung das in meiner Zeit als Arzt jetzt schon gemacht hat, zwischen ich muss um Sonogerät kämpfen, um es zu kriegen zu, es ist eigentlich bescheuert, es sich nicht zu holen, weil es genug gibt und die Qualität mittlerweile auch gut ist. Was ich so aus meiner Praxis sagen muss, ist, dass es einfach einen großen Unterschied macht, wie ich personell
absolut
besetzt bin. Und wenn ich in der Klinik bin, wo ich mich ja häufig dann doch ein bisschen mehr Personal habe und wahrscheinlich auch, und das muss nicht ärztlich sein, aber eine zweite dabei habe, die den Code runnen kann. Also das war jetzt ganz schlimmer Anglizismus. aber irgendwer, der sich während jemand das Echo macht, wenn ich selbst bin, sich um den Code kümmern kann, dass einfach die Zeiten eingehalten werden, dass die Analysen eingehalten werden, der auf die Uhr guckt, dass ich da nicht zu lange rumschalle. Das kann eine Pflegekraft sein, das kann ein Arzt sein, das kann auch ein PJler sein. Irgendwer, der einfach einen Kurs hat und das verkörpern kann. Das ist für einen PJler natürlich schwieriger, das im Team zu verkörpern, als irgendwer anders, der erfahrener ist. Aber nichtsdestotrotz, es geht eigentlich nur darum, dass sich da einer drum kümmert. Dann kann das ein gutes Tool sein. Wenn ich das parallel mitmachen muss, dann klappt das nicht. Muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich mich selbst auch schon verzettelt.
Absolut.
Das muss eine externe Person sein, die mit Drücken und Pusten nichts zu tun hat.
Absolut. Also ich glaube auch in einem präklinischen Vier-Personen-Team, dass das zumindest am Anfang der Reanimation unfassbar schwierig zu realisieren, wenn nicht fast unmöglich ist. Meiner Erfahrung nach ist das auch eine Maßnahme, die man ja auch sehr gut aber später noch machen kann, wenn die Reanimation dann halt mal läuft, wenn vielleicht der Tubus auch schon drin ist, wenn man das machen wollte oder irgendwie eine Lama oder was auch immer man dann halt macht. Und die Reanimation läuft und man fragt sich, ja, wir sind jetzt eine Viertelstunde dran, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben immer noch eine PEA. Komm, wir schallen doch mal aufs Herz, dann haben wir noch ein Puzzleteil mehr.
Genau. Ich glaube, dass was du im Zeitpunkt ansprichst, ganz richtig ist. Wir müssen das irgendwo nach den erweiterten Maßnahmen, also erweiterten Maßnahmen, Atemwegsmanagement und Zugang, nach den Haars und Hits, wenn ich die Haars und Hits mit dem Team durchgegangen bin, laut, ich behaupte dann, ohne jetzt Evidenz, aber dann ist das Gefühl so, jetzt wäre der Zeitpunkt, vielleicht mal zu gucken. Mhm. Weil vorher muss ich ja sowieso erstmal mit den Haars und Hits eingrenzen, was habe ich hier überhaupt? Wenn ich bei den Haars und Hits drauf komme, der hat wahrscheinlich eine Elektrolytentgleisung, dann ist vielleicht nicht die erste Maßnahme, die ich machen muss, ein Echo. Oder der war wahrscheinlich hypoxisch bei einer exazerbierten COPD. Dann ist es vielleicht auch nicht das Erste, was ein Echo. Wenn ich aber drauf komme, der könnte schon einen Infarkt gehabt haben oder sogar eine Herzbeuteltamponade bei Trauma, dann ist das Echo vielleicht wichtiger. Ja. Zu früh ist auf jeden Fall auch kritisch, wenn das Team größer ist oder man mehr Expertise. Also ich glaube, man sollte die erweiterten Basismaßnahmen erstmal durchhaben und einen stabil laufenden Code haben.
denke, das ist auch der Grund, warum das halt eben nur eine 2B-Empfehlung ist, zum Beispiel bei AHA. Weil die anderen Sachen halt einfach deutlich mehr Evidenz haben. Oder manche andere Sachen. Ja. Dazu komme ich gleich in meiner zweiten Studie noch.
Und die therapeutische Konsequenz halt also wenig da ist, ne? Also, ja, was mache ich denn draus? Zurzeit nach der Evidenz kann ich keine direkte Empfehlung davon ableiten. Das kann sich noch ändern, aber so richtig kann ich das nicht.
Aber sind die Studienoutcomes, die Paula dafür vorgestellt hat, überhaupt dafür geeignet?
Für was?
Also wenn ihr jetzt selber sagt, ihr nehmt das als zusätzliches Puzzleteil und ich glaube, da sind wir uns drei ja einig, wir würden niemals eine Reanimation nur aufgrund eines Echos abbrechen, dann ist das Outcome vielleicht auch nicht ideal gewählt. Dann ist der Einfluss von POCUS auf dieses Outcome vielleicht nicht groß genug, wie ihr ja gerade selber beschrieben habt, weil es andere Sachen gibt, die wichtiger sind.
Ja, wobei es ja erstmal schon gut ist, einen weit gefassten Parameter zu nutzen, wie man ja auch zum Beispiel beim Adrenalin sieht. Der kurzfristige Effekt ist ja durchaus da. Es überleben auch mehr, nur mehr mit schlechten neurologischen Outcomes. Also dann finde ich es fast gar nicht schlecht, das Outcome erstmal zu wählen. Wobei ich natürlich recht gebe, das heißt ja nicht, dass es da gar keinen Stellenwert gibt. So.
Nee, und ich finde auch gut 1000 Patienten für eine Meta-Analyse ehrlicherweise fast ein bisschen traurig, weil das echt eine kleine Patientenanzahl ist für ja doch Reanimation als jetzt nicht seltenes Ereignis. Und ich glaube, wir brauchen da einfach, das wollte ich eigentlich vor allem damit sagen, noch deutlich mehr Forschung und ich möchte einfach davor warnen, dass also die Fahne dafür zu hoch zu hängen. Also nicht, ich will nicht sagen, mach kein Echo in der Reanimation, absolut nicht. Aber ich will sagen, wenn das Herz sich bewegt im Echo, dann hängt diese Fahne nicht zu hoch, weil es gibt dafür keine solide Evidenz.
Ja. Dann würde ich mal weitermachen mit meiner Studie. Und wir gehen auf die Intensivstation. Der Titel der Studie lautet, oh, jetzt muss ich kurz, es tut mir leid, Antibiotic Treatment for 7 versus 14 Days in Patients with Bloodstream Infection. Balance Trial hat natürlich wieder einen tollen Namen.
Wunderbar.
Genau, im Endeffekt geht es um Bakteriämie und wie lange behandeln wir. Jetzt habe ich den Titel schon vorgelesen, der Titel verrät viel. Was wäre vor, also könnt ihr euch denken, was die Ansage war, als ich mit Medizin angefangen habe, wie lange man so eine Sepsis behandelt? Also damals war Sepsis ja noch Blutstrominfektion.
Immer 14 Tage.
Genau. Dann ging es runter auf 10 Tage, aber immer 10 Tage. Und mittlerweile sind wir ja Gott sei Dank häufig bei PCT-gesteuerten Antibiotika-Gaben, aber nichtsdestotrotz ist ja interessant, sich anzugucken, wie ist es dann? Immer 14 Tage, immer 7 Tage, immer 10 Tage. Und dem haben sie es angeguckt, haben das hochrangig publiziert im New England Journal of Medicine im November 2024, also nicht hot off the press, aber auch noch nicht alt. Bakteriämien sind ein häufiger Todesgrund. Weltweit fast 3 Millionen Tote pro Jahr, finde ich schon beeindruckend. Genau, die Länge von der Antibiotikatherapie ist weitgehend ungeklärt, wobei es immer mal wieder Studien gab, die das CAP-guided, PCT-guided, gramm-negativ, gramm-positiv eruiert haben. Was ist das jetzt hier für ein Studiendesign? Das ist eine Multicenter-Studie. Wir haben hier 74 Krankenhäuser über sieben Länder, unter anderem Kanada, Australien, Neuseeland, Saudi-Arabien, Israel, Schweiz und die United States. Also schon weit gefasst. 17. Oktober 2014 bis 5. Mai 2023, also wirklich langer Zeitraum. Die haben ausgerechnet, wie viele Teilnehmerinnen brauchen wir, um einen 4% Unterschied bei Primary Outcome 90-Tages-Mortalität ab dem Moment, wo die Bakteriämie nachgewiesen wurde, also ab dem Moment, wo wir die positiven Blutkulturen hatten, nachzuweisen. Und da sind sie auf 3600 Patientinnen gekommen. Erstmal gut, dass die das, also das ist wirklich eine gut geplante Studie, muss man sagen. Das Ganze wurde als Intention-to-Treat-Analyse gemacht. Intention-to-Treat-Analyse kurz gefasst heißt, es wurden auch, also es wurde randomisiert nach, wir haben einen Grund zu behandeln, deswegen Intention-to-Treat. Und die Leute wurden nicht ausgeschlossen, weil zum Beispiel die Behandlung abgebrochen wurde oder sowas. Das Einzige, was sie hier ausgeschlossen haben, nachvollziehbar ist, wenn jemand, egal im 7- oder im 14-Tage-Arm drin war und schon nach 5 Tagen verstorben ist, weil er dann weder das eine noch das andere erfüllt hat. Aber haben sie bei beiden Armen ausgeschlossen, finde ich nur konsequent, weil sie ja weder die eine noch die andere Gruppe irgendwie erfüllt haben. Genau, das Ganze wurde dann nach dem Apache-Score und so, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Inclusion Criterias waren erwachsene Patientinnen und Patienten, die eine positive Blutkultur haben und das der Grund für eine Behandlung war, muss man sagen. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Verunreinigung war, dann wurden die natürlich nicht eingeschlossen. Ausschlusskriterien müssen wir hier wirklich mal drüber reden und jetzt ist nicht nur die Schwangerschaft, die sonst immer kommt, sondern immunsupprimierte Patientinnen und Patienten wurden ausgeschlossen, inklusive Patientinnen und Patienten, die eine Leukopenie hatten. Das kann man durchaus nachvollziehen, weil für die gelten schon manchmal andere Regeln. Auch natürlich Patientinnen und Patienten mit einem nicht soliden Krebsleiden. Patientinnen mit allogenem Material am Herzen wurden ausgeschlossen, weil die einfach per se eine andere Behandlungsdauer brauchten. Sonst auch Infektionen, die eine andere Behandlungsdauer brauchen, wie zum Beispiel Hüfte- oder Knie-Tap-Infektionen, Endokarditiden, Osteomyelitiden und nicht behandelbare Abszesse. Da wird es natürlich groß, muss man ehrlich sagen. Andererseits kann man schon nachvollziehen, dass man, wenn du da infiziertes Fremdmaterial hast, dann sind 7 gegen 14 Tage, die werden ja zum Teil über Monate behandelt. Das ist halt nicht die richtige Studie dafür. Dann, wenn du einen Staphylococcus aureus in der Blutkultur hast, also eine Staph-Aureus-Bakteriämie, wurdest du ausgeschlossen. Warum? Wisst ihr es?
Sind das nicht die?
Weil nach aktueller Leitlinie jede Staph-Aureus-Bakteriämie 4 Wochen behandelt, nach negativer Blutkultur 4 Wochen, also 28 Tage behandelt werden muss. Von daher hat sich es in dem Moment
erledigt.
Erledigt. Fungämien wurden ausgeschlossen. Gut, hätte ich hier wahrscheinlich gar nicht als Bakteriämie mitgewertet, aber das ist, glaube ich, der englischen Wort geschuldet. Im Deutschen würde man Bakteriämie sagen, im Englischen hat man Bloodstream Infection.
Yep.
Da würde die Fungämie eher wieder reinfallen.
Aber ich will jetzt nicht klugscheißen, Torben, aber ist dann die korrekte deutsche Übersetzung nicht Blutstrominfektion?
Ja, aber sagt das irgendwer?
Die Schweizer schon.
Also ja, stimmt, hast du recht. Aber also eben, bei mir, in meinem Umfeld wird eigentlich immer von Bakteriämie gesprochen. Ja. Wobei natürlich Candidämie zum Beispiel dann
rausfällt.
Oder Fungämie extra aufgezählt werden müsste. Fungämie wäre das der Überbegriff, ne? Müsste man sagen.
Für die Pilze,
naja.
Ja.
Gut. Ja, für die Pilze. Genau, das waren die Ausschlusskriterien. Am Ende wurden 36.600 Patientinnen und Patienten gescreent, aber nur 3.631 randomisiert. Gut, dass man jetzt natürlich bei, die werden gescreent, bevor die Blutkulturen positiv sind. Dass man da viele ausschließen muss, weil die Blutkulturen dann doch nicht positiv werden, das kann man sich schon vorstellen. Wenn man sich dann die Base, also dann 1800 in der einen Gruppe und 1800 in der anderen Gruppe. Das ist auch genau die Zahl, die sie vorher ausgerechnet haben. Also wahrscheinlich haben sie genau dann beendet, als sie das erreicht haben. Die ganzen Baseline-Kriterien sind gleich. Geschlecht ist gleich. Ein bisschen mehr Männer, also 54% Männer. Alter, durchschnittlich 70 Jahre in beiden Gruppen. QSOFA war gleich. Beatmung war gleich. Also ich habe keinen Unterschied gesehen. Genau, Intervention war 7 Tage, Kontrolle war 14 Tage, ohne natürlich irgendwie Biomarker gesteuert, was sicherlich auch eins der Zukunftsprojekte ist, das Biomarker gesteuert zu machen. Das Management in den Gruppen sonst war klinische Behandlung, also pragmatisches Vorgehen. Die wurden so behandelt, wie sie sonst auch behandelt wurden. Was natürlich in den Ländern schon unterschiedlich sein kann, aber über die große Patientinnenzahl sich hoffentlich rausmendelt. Genau, Outcome. Primary Outcome, habe ich gesagt, 90-Tages-Mortalität ab dem Moment, wo die Blutkulturen positiv waren. Und da war es so, dass in der 7-Tage-Gruppe die 90-Tages-Mortalität bei 14,5% war und in der 14-Tages-Gruppe bei 16,1%. Das ist kein signifikanter Unterschied. Secondary Outcome gab es noch eine ganze Menge. Hospital Length of Stay 10 gegen 11 Tage, auch kein signifikanter Unterschied. ICU, auch kein relevanter Unterschied. Mortalität, Gesamtmortalität, auch kein Unterschied. 9,3 versus 10,3%. Die einzigen signifikanten Unterschiede war die Länge an Antibiotikagabe. Was man natürlich
Captain Obvious
erwarten konnte. Also ich meine, es ist ja aber auch gut, dass nochmal drinnen steht, dass die Antibiotikagabe wirklich unterschiedlich lang war. Sonst
super.
Ja. Genau. Und damit ist die Conclusion der Autoren, dass es, dass die 7-Tage-Behandlung nicht unterlegen war gegenüber einer 14-tägigen Behandlung und Länge der Antibiotikagabe und damit möglichen Nebeneffekte verringert. Stärken, pragmatischer Ansatz, gut geplante Studie, Multicenter, international. Meines Wissens der größte Trial, der sich sowas angeguckt hat. Also ich habe Antibiotikastudien mit über 3000 Patientinnen und Patienten, ist nicht häufig. Jetzt kann man so ein paar Schwächen. Dominant waren die kanadischen Krankenhäuser. Die haben nämlich fast 75% der Patientinnen ausgemacht. Die Autoren sind damit offen umgegangen. Also muss man positiv sehen. Aber das relativiert das Internationale so ein bisschen. Für die Subgruppen war das Ganze natürlich nicht gepowert. Das haben wir aber bei jeder Studie. Und im Großen und Ganzen würde ich das eher als kleine Unterlegenheiten. Man muss natürlich sagen, dass in dieser großen Studie und in diesem weit gefassten Indikationskatalog kleinere Subgruppen, wo vielleicht die längere Antibiotikagabe doch positiv sein könnte, untergehen. Also erstmal ist es ein guter Hinweis, dass es gut sein könnte, wenn wir einfach auch kurz behandeln, 7 Tage. Aber natürlich muss man das jetzt eigentlich noch weiter aufdröseln und sagen, wer profitiert denn vielleicht doch von einer längeren Gabe? Auch wenn ich selbst ja eher pro kurze Gabe bin, darf man das nicht ignorieren. Ja, so viel zu meinen Gedanken zu dieser Arbeit, die ich glaube ich, die sehr, sehr, sehr wichtig ist, die man auf jeden Fall sich angucken sollte. Jetzt nicht, weil es eine direkte Konsequenz auf das tägliche Handeln hat, sondern weil es was mit Mindset zu tun hat.
Voll.
Glaube ich.
Ich finde, was offensichtlich ja auch sehr gut gemacht ist, und du bist vorhin ja recht ausführlich auf die Ausschlusskriterien eingegangen, und was ich, also was in anderen Studien, finde ich, häufig schlecht gemacht ist, ist, dass halt die PatientInnengruppe deutlich zu breit gewählt ist. Und ich finde, sie haben schon sehr klug vorher PatientInnen ausgeschlossen, die eben mutmaßlich von einer längeren oder teils auch deutlich längeren Antibiotika-Therapie profitieren. Und ich muss sagen,
ja.
Sie scheinen ihre Ausschlusskriterien wirklich klug gewählt zu haben.
Ja, das glaube ich auch. Ich kann hier noch, ich habe noch rausgeschrieben, die Pathogene, die da jetzt drin waren, also wie gesagt, Staph aureus war per se schon raus, war 44% E. coli, das muss ich sagen, das, was ich bei uns wahrscheinlich auch, wenn ich den Staph aureus rausnehme, sehe, 15% Klebsiella und 7% Enterokokken. Das ist also, wundert mich nicht, nee. Ich hätte die Enterokokken vielleicht ein bisschen höher gewertet, also ich hätte gesagt, 7% ist fast ein bisschen wenig. Nun muss man natürlich auch sehen, dass die natürlich über ein breites Indikationsspektrum vom Harnwegsinfekt über die Lunge, über Haut- und Weichteile drinne haben und ich vielleicht einfach mehr Enterokokken sehe, weil ich viele Bäuche behandle auf der Intensivstation.
Was mich wundert, ist, dass der Staph Epi nicht häufiger war. Den haben sie wahrscheinlich allermeistens als Kontamination rausgenommen. Aber gerade so bei den Schrittmacherinfektionen oder so, hat man das ja doch auch gar nicht so selten, hätte ich jetzt gedacht.
Sind sie abseits, beim Lesen der Studie sind sie abseits der Angabe, dass sie verdächtige Keime für Kontamination ausgeschlossen haben, nicht weiter darauf eingegangen. Da wird der Staph Epi und der Staph Capitis werden da mit reinfallen. Aber taucht weiter nicht auf, kann ich nicht zu sagen.
Das ist interessant. Coole Studie. Ja. Danke fürs Vorstellen.
Gerne.
Dann mache ich mal weiter, wa? Und zwar Coaching Inexperienced Clinicians.
Clinicians?
Danke. Before Gerne. Next Medical Procedure Randomized Clinical Trial. Gut. Ja. Aus dem BMJ von Stephen Flynn et al. Aus dem Dezember 24. Ein bisschen Kontext. Es gibt Evidenz, dass es das Just-in-Time, also das, was die als Intervention gemacht haben, bezeichnen die als Just-in-Time und das, was die Kontrollgruppe ist, nennen die On-Scene, dass wir das Wording schon mal geklärt haben. Dass dieses Just-in-Time-Training im Hochleistungssport oder in der Musik zur Verbesserung der Performance führt. Also kurz bevor ich das tun muss, was ich tun muss, zum Beispiel eine Skischanze runterspringen oder irgendeinen Tanz zeigen, dass ich das kurz vorher noch einmal komplett durchgehe und übe. Und das führt zu einer besseren Performance. So, also High Stakes, Hochrisiko. Wer macht nicht Hochrisiko, wenn wir in der Medizin? Und schönes Beispiel. Ich würde mich jetzt als Inexperienced Kliniker bezeichnen. Und die haben hier in der Studie so schön gesagt, wir haben Monate und Jahre von Training. Also ich habe 3 Jahre gelernt. Ich habe 7 Jahre als Pflegekraft gearbeitet. Ich habe 6 Jahre studiert. Ich bin also über 10 Jahre trainiert und habe bei manchen klinischen Prozeduren eine Erfahrung von N gleich 0. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Und da kann man sich überlegen, wie man dagegen vorgeht. Und was haben die gemacht? Die haben eine Single-Center-RCT in der pädiatrischen Anästhesie in Boston, Massachusetts gemacht und die haben unerfahrene KlinikerInnen, das heißt, die haben da alles subsumiert, was da so rumgelaufen ist. Das heißt, die haben Fachärzte genommen, die in der Zusatzweiterbildung sind. Also in Amerika ist es ja so, wenn die ihre Residency haben, dann spezialisieren die sich nochmal, zum Beispiel auf pädiatrische Anästhesie. Dann haben sie Residence genommen, also ich würde das jetzt für den deutschen Bereich als Assistenzärztinnen übersetzen. Medizinstudierende und was es in Amerika ja auch noch gibt, die CRNAs, diese Certified Registered Nurse Anesthetists, also dort machen ja auch Pflegekräfte Narkose. Alle die da in ihrer Pädiatrie-Rotation waren, die durften an der Studie teilnehmen. Was haben sie gemacht? Also was haben sie als High Stake definiert? Die haben elektive Intubation mittels direkter Laryngoskopie an Säuglingen, sprich von Kindern kleiner einem Jahr, mit einem ASA-Score von 1 bis 3 definiert. Direkte Laryngoskopie, nochmal, wir gucken mit unserem Auge in die Glottisebene. Da hatte ich letztens eine Diskussion auf Arbeit, die meinten, Videolaryngoskopie sei ja direkt, weil ich direkt reingucke. Das kann man sicherlich so sehen, aber das Wording in der wissenschaftlichen Literatur ist, direkt ich gucke mit dem Auge, indirekt ich gucke mit der Kamera. So. Welche Kinder haben sie ausgeschlossen? Zyanotische, kongenitale Herzfehler, bekannt schwierige Atemwege, eine Ausgangssättigung von kleiner 96% und dann so eindeutige Sachen wie bereits intubierte oder tracheotomierte Säuglinge, das macht total Sinn. Notfallintubation haben sie auch ausgeschlossen und Covid-19-Erkrankungen. Man muss halt sagen, als die für die Studie rekrutiert haben, war das halt noch ein großes Thema und da waren wir uns ja nicht so ganz sicher, wie wir die Atemwege zu sichern haben, deswegen haben die da rausgenommen. Was haben sie dann gemacht? Die haben die IntubateurInnen, nenne ich es jetzt mal, blockrandomisiert. Also diese ganzen Unerfahrenen, die sie in einen Topf geschmissen haben. Und dann haben sie eine Interventionsgruppe gebildet. Und die Interventionsgruppe, die haben mindestens 2 erfolgreiche Intubationen oder 10 Minuten Training an einer pädiatrischen Puppe gemacht, unter Aufsicht der Attendings. In Deutschland wahrscheinlich dann die OberärztInnen. Und das Material, was die bei der späteren Intubation benutzen sollten, also Spatelart, Spatelgröße und so weiter und so fort, wurde von den Attendings festgelegt und wurde beim Training schon verwendet. Also die konnten quasi sich genau darauf einstellen, was auf sie zukommt. Und die Kontrollgruppe war ein sogenanntes unstrukturiertes On-Scene-Training. Also der Oberarzt spricht das mit mir direkt, bevor ich das mache oder während ich das mache, durch. Und, spannender Fakt, in der Kontrollgruppe war Videolaryngoskopie erlaubt. Genau. Dann haben sie von August 2020 bis April 2022 250, ich nenne es jetzt mal Trainees, gescreent und 172 haben sie davon randomisiert, 83 in die Interventionsgruppe, 89 in die Kontrollgruppe. Und dann haben sie das Ganze, weil sie das vorher durchgerechnet haben, wie sie es powern müssen, auf 515 Intubationen ausgerollt. Davon sind 232 in der Interventionsgruppe passiert und 283 in der Kontrollgruppe. Was ist rausgekommen? Primary Outcome war der First-Pass-Success der Intubation. Das war 91,4% in der Interventionsgruppe versus 81,6% in der Kontrollgruppe. Das ist statistisch signifikant und dieser Vorteil ist über alle Berufsgruppen hinweg zu sehen. Die Erfolgsgruppe sinkt natürlich ein bisschen mit der Erfahrung, also die höchste Erfolgsquote, den höchsten First-Pass-Success hatten halt die Fachärzte in der Zusatzweiterbildung. Die geringsten hatten halt Medizinstudierende oder die auszubildenden CRNAs. Genau, Secondary Outcome waren ganz viele. Rausgekommen ist zum Beispiel weniger Mental Load für den Intubateur, für die Intubateurin. Die gefühlte Kompetenz des Intubierenden war besser. Und was auch spannend war, die Komplikationen. In der Interventionsgruppe 2,75% versus 4,71% in der Kontrollgruppe, was aber statistisch nicht signifikant ist, reden wir gleich nochmal drüber. So, Diskussion. Die haben das mal umgerechnet und die Number Needed to Treat ist ungefähr 10,2. Das heißt jetzt was? Das heißt, wenn ich 11 Mal vorher trainiere, habe ich eine Intubation im First Pass Success mehr. Und das finde ich ist eigentlich gut. Also ich muss nur 11 Leute trainieren, damit eine Intubation erfolgreich wird oder eine mehr. Das finde ich gut. Und was wir dazu auch nochmal sagen müssen, die Inzidenz von Hypoxämien bei Säuglingen, die 2 Intubationsversuche brauchen, ist 40%. Und die Inzidenz von Bradykardien bei Säuglingen, die 2 Intubationsversuche brauchen, sind 8% in den Studien, die sie da zitiert haben. Das finde ich auch gar nicht so wenig. Also es macht schon Sinn, Säuglinge im ersten Versuch zu intubieren. Genau, jetzt kommen wir nochmal zu diesen Komplikationen. Also, nicht signifikant heißt übersetzt einmal, es könnte auch statistischer Zufall sein. Das ist ja im Prinzip das, was das Signifikanzniveau aussagt. Wenn wir uns jetzt aber die absoluten Zahlen angucken, muss man sagen, dass sie die Komplikationen ungefähr halbieren konnten. Und nächstes Problem, die Studie war gepowert auf den First Pass Success und nicht auf die Komplikationen. Jetzt sollten wir uns also überlegen, was wir daraus machen. Wahrscheinlich müsste man diese Studie mit höheren Fallzahlen im multizentrischen Ansatz nochmal wiederholen.
Kommt auf die Liste.
um auf die Komplikation zu schließen. Wir wollen ja nicht von Trends reden, aber ich finde, eine Halbierung der absoluten Zahlen der Komplikation ist eine Sache, die man auf dem Schirm haben sollte.
Kannst du als Hint für eine neue Studie nehmen? Darfst du natürlich nicht überbewerten.
Genau. Und was auch spannend war, was die AutorInnen selber diskutieren, die Interventionsgruppe war besser, obwohl nur direkte Laryngoskopie erlaubt war und in der Kontrollgruppe Videolaryngoskopie erlaubt war. Mhm. Und dann dachte ich mir, cool, lies einfach mal nach, wie viel Videolaryngoskopie die in der Kontrollgruppe gemacht haben. Steht zur Sicherheit nicht in der Studie. Mhm. War ein bisschen schade. So, was hat mir gut gefallen? Das Studiendesign hat mir sehr gut gefallen. Ist prospektiv, randomisiert. Die haben eine große Studienpopulation gemacht. Also ich bin jetzt bei der Studienpopulation mal von den Intubationen ausgegangen, nicht von den Trainees. Und ich finde, über 500 pädiatrische Intubationen ist schon ein Brett.
Ja.
Also gut, man muss auch sagen, Boston, Massachusetts, das ist halt, also das ist Harvard, das ist ein großes Zentrum. Genau. Was mir nicht so gut gefallen hat, auch wieder so ein bisschen das Studiendesign, es war halt nur eine Single-Center-Studie. Ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht. Natürlich muss ich irgendwie anfangen, aber eben gerade was die Komplikationen angeht, müsste ich das Ganze nochmal größer ausrollen. Sie haben halt ein sehr selektiertes, hochvulnerables PatientInnen-Klientel genommen. Das macht für die Studie total Sinn, weil wir sagen High-Stakes-Procedures. Andererseits haben sie sich halt auch wirklich das Patientenklientel rausgesucht, was bei so einer Prozedur besonders profitiert. Vielleicht macht das ja aber auch Sinn, dann auch wirklich nur bei solchen Prozeduren so ein Training zu machen und das halt nicht im Alltag bei jedem Mist, klingt jetzt auch wieder abwertend, aber man sollte das halt wahrscheinlich nicht inflationär machen. Und was ich halt, wie gesagt, sehr schade finde, ist, dass sie nicht ausgewiesen haben, wie viele Vitiolaryngoskopien in der Kontrollgruppe gemacht haben. So, und dann versuche ich mir mein Fazit und eine Take-Home-Message mitzunehmen. Wir brauchen wieder mehr Forschung, aber ich finde, die ersten Daten klingen schon echt vielversprechend. Das könnte was werden und wenn man da mal so ein bisschen dranbleibt und die Publikationen verfolgt, ich glaube, das hat Potenzial.
Mein erster Gedanke ist gar keine Studienkritik, weil ich erstmal super finde, dass das untersucht wird. Haben die geschrieben, wie sie die Leute mental trainiert haben?
Also. Ja, also das habe ich jetzt versucht ein bisschen kurz zu sagen. Die haben vorher halt einen Fragebogen gemacht, um das quasi zu detektieren, davor und danach. Und die haben halt in diesem Just-in-Time-Training das halt an dieser Puppe versucht, möglichst realitätsgetreu nachzuhalten. Also im Prinzip.
Okay, sie haben ein Puppentraining gemacht. Sie haben nicht ein reines mentales Training gemacht. Also nein, jetzt so wie Skispringer, die da ist ja wirklich so, dass der Trainer vor denen steht und sagt, okay, du fährst jetzt die Rampe runter und wann musst du abspringen? Also so dieses.
Die haben im Prinzip simuliert und haben das versucht, also so wenig Simulationsartefakte wie möglich einzubauen. Deswegen richtige Spatelgröße, richtige Spatelart und es durfte maximal 60 Minuten vor der eigentlichen Prozedur sein. Also im Prinzip, die haben trainiert an der Puppe und sind dann in den OP-Saal gegangen und haben den Säugling intubiert.
Okay.
Spannend.
Gut, aber ordnet das für mich nochmal, also das macht es nicht besser oder also nicht besser oder schlechter, ordnet es für mich nur nochmal ein. Super spannend. Und dass wir am Modell trainieren müssen, davon bin ich überzeugt.
Ich fände es aber trotzdem auch nochmal interessant, also ich bin ja persönlich ein ganz, ganz großer Fan von dem, was du gerade gesagt hast, Torben, nämlich von diesem ganzen Mental Rehearsal, diese Dinge halt für sich im Kopf durchzugehen und gerade so seltene Dinge, die vor denen alle Angst haben, wie Kinderreanimation, wie Koniotomie oder so. Und das wäre auch wahnsinnig spannend, sich das, also ich weiß auch, dass es dazu Studien gibt, sicher, aber wahrscheinlich nicht in der Größe und Qualität, zumindest meines Wissens nicht. Ich glaube, dass man schon auch nochmal, weil man ja auch gesehen hat, dass mentale Simulation ähnliche Outcomes gezeigt hat wie Hands-on-Simulationen, dass man damit vielleicht Zeit und Ressourcen sparen könnte, wenn man ähnliche Dinge halt eben mit mentaler Simulation machen würde.
Ja. Und man kann das noch weiterspinnen, nämlich so mentale Teamsimulation kurz vorher. Also ich sage jetzt mal NEF-Anfahrt und ich gehe durch, okay, wenn wir den intubieren müssen, dann machen wir das mit den und den Medikamenten. Wenn unser Atemwegs-First Pass nicht klappt, dann nehmen wir die Larynxmaske. Also auch sowas, das ganze Team, also oder in dem Fall nur den NEF-Assistenten, Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin mit reinzunehmen, aber das bringt ja auch nochmal was, weil du plötzlich dir eine Ressource schaffst, die dich unterstützen kann bei dem, was du tust. Weil sie weiß, okay, wenn Torben das nicht hinkriegt, dann gebe ich ihm die Larynxmaske. Und vielleicht denkt Torben in dem Moment gar nicht mehr an die Larynxmaske, weil er so gestresst davon ist, dass er diesen Tubus nicht reinkriegt. Aber wenn sie mir dann vor die Nase gehalten wird, dann denke ich vielleicht dran, ah, ich wollte eine Larynxmaske nehmen. Und das hört sich jetzt vielleicht bescheuerter an, als ich es meine, weil ich meine es vollkommen ernst.
also gerade beim unerwartet schwierigen Atemweg finde ich das unfassbar gut. Und hier in UK auf der Intensivstation, wo ich gerade arbeite, ist das zum Beispiel Teil ihrer Präintubationscheckliste. Und das durchzugehen, den Plan für den unerwartet schwierigen Atemweg. Wer ist der erste Intubateur? Wer würde übernehmen, wenn es schwierig wird? Was machen wir, wenn der Patient aspiriert? Was machen wir, wenn wir den Tubus nicht reinkriegen? Ich finde das total hilfreich und ich muss sagen, mich beruhigt das auch ungemein, dafür einen Plan zu haben. Ja.
Wir machen das, was Torben gesagt hat, regelhaft für irgendwelchen Schockraum einsetzen, also nicht mit allen, aber oft hast du ja irgendwie diese Brot- und Butterschockräume, die kommen, du machst ein CT, du fährst dir irgendwo hin aus die Maus und hast nicht viel gemacht, außer aktiv daneben gestanden. Und dann gibt's ja aber halt manchmal auch die, wo wirklich was schief geht und da wird halt irgendwie genau durchgesprochen, okay, wenn du kriegst ja eine Anmeldung, so was passiert jetzt, Plan A, alles klar, CT, OP-Saal aus die Maus oder ETS oder wie auch immer. Und dann gehen wir aber immer noch durch, was machen wir, wenn das passiert? Was machen wir, wenn jetzt die Hüftfraktur auf einmal doch ein C-Problem hat? Und dass da schon so eine mentale Brücke gebaut ist und ich finde, das hilft immens und es hilft auch dem ganzen Team, genauso wie du gesagt hast. Dann wissen alle irgendwie, in welche Richtung wir laufen wollen.
Mhm. Ja, und auch so Sachen durchsprechen. Also eigentlich musst du das nicht nur vor Hochrisiko, das musst du tatsächlich aus meiner Sicht vor jeder Narkose machen. Soap me, wie auch immer man es nennt. Aber einmal drüber sprechen, auch dieses, wo ist der nächste Airway-Wagen? Das, im Zentral-OP wirkt das manchmal ein bisschen lächerlich, weil manche, also gerade Leute, die nicht da vom mentalen Modell mit drin sind, sagen, Alter, der Airway-Wagen steht da, wo er immer steht, aber dann bist du in irgendeiner Außenklinik und musst dir halt überlegen, wo ist denn der nächste Airway-Wagen? Also
Ich finde, das ist halt auch irgendwie direkt proportional zur Größe. Also wenn ich bei uns in der HNO stehe, das ist eine Außenklinik, da gibt es irgendwie zwei Säle, da sind immer die gleichen Leute, da ist es anders. Aber wenn ich im Zentral-OP arbeite, an fünf verschiedenen Tagen habe ich eine realistische Chance, dass ich an dem Tag zehn verschiedene Pflegekräfte sehe und fünf von denen noch nie gesehen habe. Und da finde ich das irgendwie schon wichtig, das da durchzugehen.
Genau. Also ich glaube, das hilft am Ende allen und wir müssen halt davon wegkommen, dass das vielleicht manchmal ein bisschen lächerlich wirkt, dass es einfach normal ist.
Habt ihr das nicht letztens in eurem Beitrag gesagt? Kein Pilot hat Bock, nachts um drei irgendwie so eine Checkliste durchzugehen, aber es hat auch irgendwie keiner Bock, über den Atlantik abzustürzen?
Ja, an den Satz kann ich mich auch erinnern. Ja. Genau. Aber ich fand es ganz spannend. Wir haben gerade zwischenfalls Training bei uns im OP gemacht. Da war eine ganz erfahrene Fachärztin. Und die sagte dann bei dem Training, wir haben dann auch über SOAP-M gesprochen, das ist das, was wir für unsere Klinik etabliert haben oder etablieren wollen, es ist ja immer ein Prozess. Und sie sagte sehr charmant, wisst ihr, ich mache so lange Anästhesie, ich denke an sowas nicht. Erinnert mich das nächste Mal daran. Also es war so, so ins Team, also wir waren 50% Pflegekräfte, 50% Ärztinnen und Ärzte und ich fand das so charmant, sie hat das gar nicht weggetan, sie hat gesagt, ich denke da nicht dran, aber sagt mir das doch, das ist gut.
Also, ja, sehr schön. Solche Leute brauchen wir.
Ja.
Sehr schön. Dann würde ich weitermachen mit meiner zweiten Studie. Genau, und zwar ist der Titel der Studie Does Single Dose Epinephrine Improve Outcomes for Patients with Out of Hospital Cardiac Arrest and Bystander CPR for Shock or a Shockable Rhythm? Von George et al. Erschienen in Pre-Hospital Emergency Care im März 2025, also Hot of the Press. Genau, wie wir alle wissen, gibt man in der Reanimation alle 3 bis 5 Minuten 1 Milligramm Adrenalin. So viel ist klar, oder? Das ist der Standard, das haben wir schon immer so gemacht. Scheint ja auch wahrscheinlich dafür gute Evidenz zu geben, oder? Genau damit beschäftigt sich diese Studie. Und zwar gibt es nämlich gemäß der AutorInnen und auch gemäß anderen Studien, die in den letzten Jahren viel diskutiert wurden, keine Evidenz, dass diese wiederholte Adrenalingabe in irgendeiner Form patientinnenzentrierte Outcomes verbessert. Spätestens seit Paramedic 2 wissen wir, dass Adrenalin zwar die ROS-Rate verbessert, aber eben nicht das Überleben bis zur Krankenhausaufnahme oder zur Krankenhausentlassung oder das neurologisch intakte Überleben, was ja für unsere PatientInnen deutlich wichtiger ist, als ob sie ein ROS haben oder nicht. Die AutorInnen dieser Studie haben sich mit der Frage beschäftigt, ob gegebenenfalls eine einzige Adrenalingabe in der Reanimation zu besseren patientinnenzentrierten Outcomes führt, dadurch, dass weniger Adrenalin anderen Studien zufolge zu weniger Arrhythmien, weniger myokardialem Sauerstoffbedarf und besserer zerebraler Perfusion führt. Die Studie, die ich euch heute vorstellen möchte, ist eine vorausgeplante Subgruppenanalyse der in Pre-Hospital Emergency Care 2023 publizierten One and Done Epinephrine in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Outcomes in Multi-Agency United States Study. Ich werde, weil das eine Subgruppenanalyse ist und mir ehrlich gesagt die initiale Studie komplett durch die Lappen gegangen ist, einmal auch kurz auf diese Studie eingehen, weil halt die Datengrundlage die gleiche ist. Zu den Methoden. Es ist eine Intention-to-Treat Prä-Post-Analyse, die sie gemacht haben. Und zwar haben sie im Zeitraum vom 1.11.2016 bis zum 31. Oktober 2019 in North Carolina bei 5 Rettungsdiensten in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Gebieten alle Reanimationen angeschaut. In der Mitte ihres Studienzeitraums haben sie dann die Adrenalineinmalgabe für alle Reanimationen eingeführt. Das heißt quasi die erste Hälfte des Studienzeitraums, da haben alle PatientInnen gemäß dem Standardprotokoll Adrenalin alle 3 bis 5 Minuten 1 Milligramm bekommen. Und in der zweiten Hälfte haben sie dann eine Adrenalin-Einmaldosis bekommen von 1 Milligramm und danach durfte kein Adrenalin mehr gegeben werden. Sonst gab es keinerlei Veränderungen in den SOPs dieser Rettungsdienste für die Reanimation in diesem Studienzeitraum. Das heißt, das war die einzige Veränderung, die sie vorgenommen haben. Sie haben ihre Daten aus Rettungsdienstprotokollen und dem Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival, eine Art amerikanischem Reanimationsregister, gezogen. Und in diesem Register werden auch Angaben darüber gespeichert, ob das Rettungsdienstpersonal denkt, dass es eine kardiale oder nicht kardiale für den Kreis. Eine kardiale oder nicht kardiale Ursache für den Kreislaufstillstand gab. Und zwar ist das relativ trivial. Kardial wurde immer dann angenommen, wenn es keine eindeutig nicht kardiale Ursache, zum Beispiel Bolusgeschehen, Ertrinken, Strom und so weiter gab. Also kardial waren alle, die nicht eindeutig nicht kardial waren. Genau, eingeschlossen.
Kann man ja wahrscheinlich sogar so sagen. Also, oder so annehmen.
Genau, also voll. Das bei Erwachsenen. Ist sehr, wie soll ich sagen, das ist einfach sehr pragmatisch, finde ich.
Ja.
Genau, eingeschlossen wurden alle PatientInnen über 18 Jahre mit nicht traumatischem Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Und der Primary Outcome der Studie war Überleben bis Krankenhausentlassung. Ich denke, das ist ein recht patientinnenzentriertes Outcome, auch wenn das nicht neurologisch intaktes Überleben ist. Aber um so ein Krankenhaus zu verlassen als Postreanimationspatient, muss man das ja doch einigermaßen gut verknuspert haben, das Ganze. Genau, das Secondary Outcome war ROSC und dann hatten sie noch ein Exploratory Outcome und das war neurologisch intaktes Überleben, definiert als ein Cerebral Performance Category 1 und 2, das gleichbedeutend ist, also 2 ist gleichbedeutend mit einem selbstständigen Leben mit Behinderung.
Es 1 oder 2 ist eigentlich das, was man immer so anstrebt beim neurologisch guten Outcome, wenn so davon gesprochen wird.
Genau. Sie haben eine Intention-to-Treat-Analyse gemacht. Das heißt, die erste Hälfte der PatientInnen wurde analysiert, als wären sie in der Multidose-Adrenalin-Gruppe und die zweite Hälfte, als wäre sie in der Single-Dose-Adrenalin-Gruppe. Und dann haben sie multivariable Modelle gerechnet zur Adjustierung für sehr viele Confounder, die aus anderen großen Reanimationsstudien bekannt sind. Und zwar haben sie adjustiert für Alter, Geschlecht, Ethnie, ob es ein beobachteter Stillstand war, wo der Ort des Stillstands war, ob ein AED verfügbar war, die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, welches der initiale Rhythmus war und ob Bystander CPR stattgefunden hat. Jetzt zu den Ergebnissen. Im Studienzeitraum gab es 1690 Out-of-Hospital Cardiac Arrests, 899 vor der Implementation der Adrenalin-Einzeldosis und 791 nach der Implementation. Die Ergebnisse der gesamten Studie von 2023, also der großen Studie, nicht der Subgruppenanalyse, ganz kurz zusammengefasst, Sie konnten keinen Unterschied hinsichtlich Überleben bis Krankenhausentlassung finden, allerdings wie erwartet höhere ROS-Raten in der Multidose-Adrenalin-Gruppe. Und sie konnten auch keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen finden hinsichtlich gutem neurologischem Outcome. Genau, sie haben dann, wie vorhin schon gesagt, schon vorher geplant gehabt, dass sie sich diese Subgruppen noch einmal genauer anschauen. Einfach weil das natürlich sehr interessant ist, weil man ja zum Beispiel denken könnte, dass PatientInnen mit einem schockbaren Rhythmus, die möglicherweise vom Schock und gegebenenfalls noch vom Amiodaron mehr profitieren als vom Adrenalin, vielleicht von einer Adrenalin-Einzeldosis mehr profitieren als andere PatientInnen. Deswegen haben sie diese Subgruppenanalyse gemacht und darüber dieses zweite Paper geschrieben. Genau, und zwar hatten von der initialen Studie 19,2% der PatientInnen einen initial schockbaren Rhythmus und 38,9% hatten Bystander-CPA und diese PatientInnen sind dann in diese Subgruppenanalyse eingeflossen. Einmal zu den Ergebnissen der PatientInnen, die Bystander-CPA bekommen haben. Die AutorInnen konnten keinen Unterschied finden hinsichtlich der Menge an PatientInnen, die vor und nach der Implementation Bystander-CPA erhalten haben. Das heißt, die beiden Gruppen sind vergleichbar. Das ist schon mal gute Neuigkeiten. Sie konnten eine...
Oder schlechte, weil es hat sich auch nicht verbessert.
Das ist richtig. Also. Fair point, Torben. Sie konnten eine 4,4%ige absolute Zunahme des Überlebens bis Krankenhausentlassung in der Gruppe mit der Adrenalin-Einzeldosis finden. Das ist allerdings nicht statistisch signifikant. Nach Adjustierung für die Confounder allerdings gab es dann ein signifikant besseres Überleben bis Krankenhausentlassung in der Gruppe mit der Adrenalin-Einzeldosis und Bystander-CPA. Sie konnten keinen Unterschied hinsichtlich der ROS-Rate ohne Adjustierung finden, jedoch signifikant bessere ROS-Raten bei den PatientInnen mit der mehrfachen Adrenalingabe nach Adjustierung. Also nochmal zusammengefasst, nach der Adjustierung für die Confounder gab es ein signifikant besseres Überleben bis Krankenhausentlassung bei Adrenalin-Einzeldosis und bei Adrenalin-Mehrfachgabe bessere ROS-Raten. Dann, Dominik hat eine Frage. Ja.
Ja, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Und diese statistische Signifikanz haben Sie berechnet von irgendwie 900 Leute pro Gruppe und davon ungefähr 20%. Also das N, was Sie dafür genommen haben, ist schon ziemlich klein, oder?
Das ist relativ klein, genau. Ganz genau. Okay. Also 38% von okay. 900 irgendwas.
Okay. Danke.
Genau, bei den schockbaren Rhythmen habe ich dazu sogar Zahlen. Und zwar gab es in der Gruppe vor der Implementation weniger Patienten mit schockbaren Rhythmen als nach der Implementation. Und es waren 144 versus 180 PatientInnen. Sie haben bei den schockbaren Rhythmen keinen Unterschied hinsichtlich des Überlebens bis Krankenhausentlassung gefunden, sowohl in der adjustierten als auch nicht in der adjustierten Analyse. Und sie haben auch hier niedrigere ROS-Raten in der adjustierten Analyse gefunden, in der Einzeldosis-Adrenalin-Gruppe, wie erwartet, zum Beispiel, wenn wir an die Paramedic-2-Studie zurückdenken. Es gab keinen Unterschied zwischen den PatientInnen mit angenommener kardialer versus nicht kardialer Ursache und sie konnten auch keinen Unterschied hinsichtlich des guten neurologischen Überlebens finden. Allerdings sind das hier auch sehr, sehr kleine Zahlen, weil einfach sehr wenige PatientInnen überhaupt überlebt haben und dann war die Gruppe wahrscheinlich einfach zu klein, um sich neurologisch intaktes Überleben anzuschauen. Einmal zur Diskussion. Die AutorInnen diskutieren, dass eine Einzeldosis Adrenalin das Überleben bis Krankenhausentlassung bei PatientInnen mit Bystander-CPA signifikant zu verbessern scheint. Dass es aber eben interessanterweise keinen Unterschied bei den schockbaren Rhythmen gab. Das finde ich wirklich sehr interessant, weil das hätte ich tatsächlich erwartet, dass es da möglicherweise einen Unterschied geben könnte. Und sie weisen noch darauf hin, dass gerade eine sehr, sehr spannende Studie in der Mache ist, nämlich die EpiDose-RCT, die in einer großen, randomisiert kontrollierten Studie niedrigere Adrenalindosen anschaut, ob die vielleicht ein besseres Überleben machen als unsere Standarddosis von 1 Milligramm, die möglicherweise einfach viel zu hoch ist. Wir sind sehr gespannt und warten auf die Ergebnisse dieser Studie. Dann noch kurz zu den Limitationen. Wir fragen uns natürlich, wie ist die Übertragbarkeit? Sie haben sich nur eine geografische Region angeschaut. Es kann natürlich sein, dass das gar nicht auf andere Regionen übertragbar ist. Dann haben sie eine Prä-Post-Analyse gemacht und keine Randomisierung. Allerdings muss man sagen, dass ich finde, dass sie das vom Studiendesign an sich eigentlich schon ganz ordentlich gemacht haben. Und natürlich große Studien, so wie die Paramedic 2-Studie, ehrlicherweise auch recht schwer durch eine Ethikkommission zu bekommen sind. Genau, und deswegen denke ich, dass das ein
Wenn man nicht in UK ist.
Wenn man nicht in UK ist, genau. Also das finde ich immer noch Wahnsinn, dass irgendeine Ethikkommission das genehmigt hat. Das finde ich super cool, aber sehr beeindruckend.
Ja.
Genau, dann, was ich auch sehr schade fand, ist, dass sie nicht erfasst haben, wie viele Dosen Adrenalin eigentlich in der Mehrfachdosisgruppe gegeben wurden. Weil es kann ja sein, dass sie zum Teil vielleicht auch nur eine Dosis bekommen haben und dann Ross hatten oder so, weil sie einfach einen ordentlichen Schock hatten und deswegen stehen geblieben
sind. Das ist ja das Prinzip einer Intention to Treat.
Das, genau.
Alles ist.
Na gut, aber die Dosen hätte man ja trotzdem aus den Reha-Protokollen erfassen, ja, und in die Studie einbeziehen können.
Absolut. Ich will nur sagen, dass genau das bei einer Intention to Treat ja passieren kann und gewollt ist.
Ja, ja, voll. Voll. Genau, und dann das, was Dominik vorhin schon gesagt hat, nämlich, dass es halt eine Subgruppenanalyse war und deswegen einfach sehr kleine Zahlen in den Einzelanalysen waren und möglicherweise deswegen eben auch keinen Unterschied bei den schockbaren Rhythmen beispielsweise gefunden werden konnten, weil die Subgruppenanalysen einfach underpowered waren. Genau. Trotzdem finde ich es eine sehr spannende Studie, einfach weil sie uns zeigt, dass halt Dinge, die wir schon immer so gemacht haben, offensichtlich, wie eben Adrenalin in der Reanimation, einfach super dünne Evidenz haben und dass es da einfach noch viel, viel mehr Forschung braucht.
Absolut. Ich finde auch super spannende Arbeit. Vielen Dank, dass du die rausgekramt hast, Paula. Also zum einen Sachen in Frage stellen, die wir schon immer so gemacht haben. Also ich meine, das hat Paramedic 2 natürlich schon groß gemacht, aber es zeigt wieder, dass es halt nicht so in Stein gemeißelt ist. Und vielleicht reanimieren wir in 10 oder 15 Jahren tatsächlich anders. Und das, vielleicht kommt der nächste Wechsel in den ACLS-Algorithmen tatsächlich, dass wir plötzlich Adrenalin anders geben. Was ich schade finde, weil es mich interessieren würde persönlich, weil es von mich pharmakologisch viel mehr Sinn macht, warum gibt man dieses Adrenalin nicht kontinuierlich? Warum sind es immer diese Bolusgaben?
Voll.
Das würde ich einfach super, super spannend finden. Also Bolus ist ja, das ist ja bei allen Medikamenten so, du hast dann maximale Wirkung und dann mit maximalen Nebenwirkungen wie vielleicht auch schlechter Hirndurchblutung. Also jetzt mal in meinem simplen pathophysiologischen Gedanken. Und wenn man jetzt einfach sagen würde, man gibt dieses Adrenalin über 4 oder meinetwegen auch 8 Minuten, um dann halt die positiven Effekte zu haben und vielleicht die negativen Effekte zu minimieren.
Ja. Nagelt mich nicht darauf fest, aber ich meine, dass aktuell eine Studie dazu läuft. Ich habe nämlich auf dem EUSIM, auf dem letzten, einen wahnsinnig tollen Vortrag gehört von einer Kollegin aus Frankreich, die über die Evidenz von Medikamenten in der Reanimation gesprochen hat. Unter anderem auch sehr ausführlich über die nicht vorhandene Evidenz von diesem 1 Milligramm Adrenalin. Und ich meine, sie hätte gesagt, es liefe gerade dazu eine Studie.
Ja, also wenn wir das Milligramm in Frage stellen, bin ich schon happy. Also wenn wir das gewichtsadaptiert oder irgendwas mal machen würden. Also ich meine, dass es einfach einen Unterschied macht, ob ein 100 Kilo Mann ein Milligramm kriegt oder eine 50 Kilo Frau. Das ist offensichtlich. Da müssen wir nicht groß drüber nachdenken, ohne zu wissen, was die richtige Dosierung ist. Also das weiß ich ja auch nicht.
Das FOM hat es schon mal vorgestellt und ich glaube, Felix Laurent, glaube ich, selber hat erzählt, dass er das in Reanimationen versucht, immer so zu handhaben mit dem Perfusor. Und dann ist, damals hieß es, glaube ich, wirklich noch Twitter mal eine sehr spannende Diskussion entbrannt, die genau das diskutiert hat, was Torben gerade gesagt hat, wo dann irgendwelche herzchirurgischen tätigen Anästhesisten kamen mit pulsativem Fluss und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob ich den Faden nochmal finde. Ich kann versuchen, den rauszusuchen, ob es den noch gibt. Und da gab es echt spannende Argumente für und gegen diese Perfusor-Geschichte. Und da waren auch viele dabei, die mir gar nicht so klar waren.
Also was ja nachgewiesen ist, aus vielen, nachgewiesen, aber was zumindest sehr wahrscheinlich ist aus vielen Arbeiten, ist, dass es am Ende darum geht, einen möglichst guten diastolischen Blutdruck zu erreichen. Und das können wir natürlich bei so einer Reanimation auf Intensivstation meistens gut monitoren und da könnte es wirklich Sinn machen, sowas kontinuierlich gesteuert durch den diastolischen Blutdruck zu geben, ohne dass es da jetzt krasse Studien zu gibt, die das nachweisen, aber das macht Sinn, nach allem, was ich so von den Arbeiten kenne. Genauso im OP. Das ist natürlich präklinisch einfach nicht umsetzbar. Und auf Normalstationen eigentlich auch schon fast nicht. Die Zeit, die vergehen würde, bis man bei einem Reanimationspatienten eine Arterie gelegt hat mit Statham und allem, was dran hängt, geht schon viel Zeit in den Bach runter. Ne?
Ich habe mal noch eine provokative Frage. Meinst du, das mit dem Perfusor würde praktisch in kleinen, nicht so wahnsinnig mit Perfusoren erfahrenen Teams funktionieren? Weil ich sehe da schon auch einen eindeutigen Vorteil der Bolusgabe, weil das halt einfach und schnell im Patienten drin ist. Ich verstehe absolut deine pharmakologische Denke dahinter, aber ich sehe mich einfach nicht auf einer Normalstation, wo ich diese Reanimation leiten soll, dann gleichzeitig noch jemandem erklären, wie er diesen Perfusor aufziehen soll.
Du, aktuelle Teams, aktuell ja, das ist eine reine Trainingsfrage. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn du das so trainierst, wie mir schon 2006 eingeprügelt wurde in meinem Rettungsassistentenkurs zu reanimieren, also wenn was auf mich eingeprügelt wurde, dann das, wenn einem da eingeprügelt wird, dass man da einen Perfusor aufziehen muss,
ja,
oder
stimmt,
diesen Perfusor vielleicht sogar im Kühlfach des RTWs liegen hat, für 24 Stunden danach verwirft, Adrenalin kostet nichts. Oder wie wir es jetzt auf Intensivstationen haben, finde ich übrigens ein super Konzept. Wir haben fertig gemischte Noradrenalinspritzen.
Super.
Das heißt, es muss niemand mehr irgendwas verdünnen, sondern du nimmst die, bei uns ist es 3, 6, 12, du nimmst die 3, 6 oder 12 auf 50er Ampulle raus und ziehst einfach, da sind 50 Milliliter drin und ziehst sie auf. Und wenn du dann 1 Milligramm Adrenalin auf 50 aus der Tasche ziehst, das auf eine 50er Spritze aufziehst, in den Perfusor auf 99 stellst,
gebe ich dir
das
recht.
Kriegst du hin.
Das ist eine Frage des Trainings und der Vorbereitung.
Ich glaube, es ist aber auch eine Frage, wie wichtig ist uns das? Und wie wichtig ist das, die Leute darauf zu trainieren? Weil ich glaube, Perfusor zu bedienen ist eine Sache, das kann man super einfach lernen, man muss es nur oft genug machen. Die Frage ist, glaube ich, nur, ist es aktuell das Wichtigste oder können wir uns in anderen Sachen vielleicht noch mehr verbessern? Oder noch mehr verbessern? Also, versteht ihr, was ich meine?
Ja, aber da muss man ja auch ganz klar unterscheiden. Also, wo man Menschenleben rettet, ist es Laien-CPA. Da gehen wir jetzt ja hin, dass wir in Schulen gehen. Zumindest in Niedersachsen ist beschlossen, dass es Teil des Teil des Schulunterrichts wird. Spannend als Niedersachse finde ich, dass das zwar beschlossen ist, aber das noch völlig kryptisch ist.
Wer das machen soll?
wie das machen soll und wie das Ganze dann am Ende auch finanziert werden soll, weil es müssen ja nicht nur Lehrkräfte da sein, es müssen ja auch Puppen da sein und. Aber anderes Thema, ich finde erstmal gut, dass das gemacht wird, weil ich glaube, so rettet man Menschenleben, indem man diese No-Flow-Time gering hält und die Laien-CPR, was wir aus allen Studien, wenn wir über Reha reden, reden wir darüber, wie viel Prozent haben denn schon eine CPR gekriegt, bis das Team da war. Mhm. Und wenn man diese Quote hochhält, dann rettet man Menschenleben. Bin ich fest von überzeugt. Wenn man jetzt nur an die Performance des Teams denkt, dann ist, glaube ich, die Frage, welche Medikamente gebe ich wann, ohne jetzt nur aufs Adrenalin zu geben, eine wichtige. Wobei wir unsere Rolle nicht überschätzen sollten. Also, ja.
Ja. Was ich an diesem Thema einfach so unglaublich faszinierend finde, ist, dass was ja in jedem Kurs, in jedes Gehirn reingedrillt wird, wie das mit diesem 1 Milligramm Adrenalin einfach keine Evidenz hat. Das finde ich einfach absolut wild. Und ich muss sagen, deswegen fasziniert mich dieses Thema, glaube ich, auch so unglaublich, weil wenn man seinen ersten Reha-Kurs macht, dann denkt man ja, das ist in Stein gemeißelt und das bleibt immer so. Und wenn ich mir irgendwas merken muss in der Medizin, dann das. Und dann fängt man an zu lesen und merkt, das hat ja gar keine Evidenz. Und das finde ich einfach total faszinierend.
Das war die einzige Dosierung, die ich im M3 an Medikamenten können musste. Im M3 Anästhesie, der hat gesagt, Dosierungen sind mir völlig egal, das müssen Sie als PJ nicht wissen, aber 1 Milligramm Adrenalin zur Reanimation, das müssen Sie wissen.
Ja.
Ich glaube, wir brauchen ein Codewort für den Journal Club. Können wir Adrenalin nehmen?
Auf jeden Fall. Hat man bestimmt schon mal, aber das stört ja nicht.